Herzlich willkommen, schönen frohen 4. Advent, schön mal wieder hier zu sein. Ich habe schon vorhin gedacht, vielleicht müssen wir ein Joint Venture mal gründen mit Gerolds Grün. Können wir immer zusammen was gestalten hier, genau wie in Schwarzenbach hier. Das sind ja sehr gute Sachen. Bei uns im Frankenwald geht ja manches auch zusammen. Das ist gut. Genau, sehr schön. Michael muss vor allem wachen und mithören. Und du kannst die erste Folie schon mal einblenden. Wir haben eigentlich die Botschaft schon in Liedern gesungen. Wir bräuchten gar nichts mehr sagen. Souverän herrscht er. Jesus regiert. Lauter? Musst du Michael runterregeln. Genau. Ich lasse es einfach mal so, wie es beim Jens war, dann schon passt. Genau. Jesus regiert, ihr Lieben. Die Frage heute, wenn wir jetzt zuhören, wer regiert in dieser Welt und was heißt das dann für mich? Das musst du wissen und am Ende dann mit den richtigen Antworten rausgehen und das umsetzen, wie Jens schon gesagt hat. Denn wer regiert? Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon oft mal gefragt habt in Deutschland in den letzten Jahren oder heute. Wer regiert überhaupt? Und tatsächlich hatten wir einige Wahlen, da gab es zwar ein Ergebnis, aber nachher irgendwie hat es so lange gedauert, bis irgendwie eine sogenannte Regierung zusammengekommen ist. Und in dieser Zwischenzeit wusste man nicht, regieren noch die Alte. Also meine Frau tun die Ohren weh. Michael, vielleicht musst du mich etwas leiser regeln oder ich muss weiter zurückgehen. Hinter die Säule gehen oder das Ding ein bisschen weiter weg machen. Geht das ein bisschen leiser? Oder ja, ich versuche leiser zu reden, okay. Nicht so enthusiastisch. Genau, wer regiert eigentlich in der Zwischenzeit? Und tatsächlich geht's mir, ich habe früher immer alle Minister der Regierung gewusst, auch im Gebet, haben wir auch Gebetsanliegen dafür gehabt. Und ich habe gemerkt, die letzten Jahre, ich weiß gar nicht mehr, wer bestimmte Ministerien überhaupt führt oder leitet, weil das wechselt so ständig und man nimmt die Leute nicht mehr wahr. Einen kleinen Test am Anfang, ob ihr politisch interessiert seid. Mal ein bisschen was Einfaches. Einfach durch Handzeichen ganz spontan. Wer ist unsere Ministerin, eine kleine Hilfe, für Arbeit und Soziales? Ja, doch, ein paar wissen das hier. Ne? Bärbel Bas, die war jetzt oft in den Medien aus verschiedenen Gründen. Genau. Wer ist denn eigentlich unser Innenminister? Messier, früher vielleicht, genau. Alexander Dobrindt. Wirtschaft und Energie. Ja, Jürgen ist tipptopp hier. Katharina Reiche, genau. Justiz und Verbraucherschutz. Stefanie, Dr. Stefanie Herbig. Und Bildung, Familie und so weiter. Ich sehe schon, ihr wisst nicht, wer regiert. Ja. Deswegen ist das gute Thema, aber das Allerbeste ist, Jesus regiert. Jesus regiert und ihr seht hier in dieser Zwischenzeit, Zwischenzeiten sind nicht immer einfach auszuhalten. Man ist schon schwanger, aber das Kind ist noch nicht geboren und diese 9 Monate müssen vor allem die Frauen spannende Zeiten aushalten und es ist nicht immer einfach. Oder rechts seht ihr, der Zug ist vielleicht schon abgefahren, man hofft das zumindest, aber er ist noch nicht da. Oft steht man am Bahnhof und wartet. Und diese Zwischenzeiten, die Wartezeiten sind nicht immer einfach auszuhalten. Das muss man einfach so sehen. Beim Schwangerschaft sieht man, die Zeichen vermehren sich, dass die Geburt bald bevorsteht. Und so übertragen wir das ja auch oft auf unsere Zeit. Jesus regiert, die sichtbare Herrschaft Jesus, ja. Advent, ja, erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht das Christkind vor der Tür. Ist auch so ein Mythos, der nicht mehr richtig ist. Dann steht der Herrscher über diese Welt vor der Tür. Und ja, eine paar Verse weiter von dem Text von heute ist dieses prophetische Wort, wo er anklopft, auch an unsere Tür. Und eben nicht als das kleine Kind, Christkind mit lockigem Haar, wie es schon in manchen sentimentalen Weihnachtsliedern oft gesungen wird, sondern der, der die Welt richtet, der herrscht. Und im Warten auf die sichtbare Wiederkunft Jesus leben wir in dieser Zwischenzeit schon und noch nicht. Und das ist nicht immer einfach auszuhalten. Denn wir warten ja nicht immer einfach schön hier im Sängerwald auf schön bequemen Stühlen mit guter Musik, sondern in dieser Zwischenzeit gibt es Krisen, gibt es Orkane, gibt es Zweifel, gibt es Angriffe, gibt es Niederlagen. In dieser Zeit warten wir auf das, was kommt, wenn Jesus wiederkommt, wenn er vor der Tür steht. Und deswegen, nächste Folie, das sind einfach ein paar Sachen, man könnte das ohne Ende ausweiten. Wenn du auf diese Welt schaust, wenn du Nachrichten hörst, auch jetzt außerhalb unserer öffentlich-rechtlichen, mal richtige Nachrichten, was in der Welt passiert, dann wirst du entdecken, es ist richtig schlimm. Nicht nur jetzt Ukraine, Krieg, Gaza, was wir ständig hören, sondern die Welt ist wirklich eigentlich am Tropfen noch. Man fragt sich, wie lange soll das ganze Pulverfass eigentlich noch halten, bevor es mal explodiert. Es ist richtig schlimm und du hast den Eindruck, es regiert niemand. Es ist völliges Chaos weltweit. Hunger, Menschenhandel, Diktatoren, Christenverfolgung, Krebs bei kleinen Kindern, zerbrochene Beziehungen, Straßenkinder, die einfach umgebracht werden, weil es billiger ist, als sie irgendwo sozial da weiter zu fördern. Regiert da überhaupt jemand? Und wenn einige von euch vielleicht außerhalb der christlichen Bubble unterwegs sind, wirst du das sehr oft hören. Schau dich doch mal um in der Welt. Ja, wer soll da regieren? Gibt es da diesen Gott, von dem du redest, den Gott der Liebe, der alles richtig gemacht hat oder so? Das ist doch völliger Quatsch. Und dann stehen wir oft da und sagen, ja, ich kann verstehen. Wir sollten zumindest vielleicht sagen, ja, ich kann dich verstehen, vor allem wenn du persönlich vielleicht auch betroffen bist von Leid, von Krankheit, von etwas, wo du nichts dagegen machen konntest, sage ich mal, das dich ohne Schuld getroffen hat. Und das kann man ja nicht immer zuweisen. Nicht jeder ist selbst schuld an seinem Elend. So schaut's aus in dieser Welt. Und wir wären nicht die Ersten im 21. Jahrhundert, die völlig durchgeschüttelt werden durch die Ereignisse, die es gibt. Im ersten Jahrhundert war es ganz genauso. Diese jungen Christen, die gesagt haben, ja, Jesus, er ist ja auch für mich gestorben, ich will ihm mein Leben geben. Und dann sehen sie Christenverfolgung, die Kaiser, Leute haben sie umgebracht, sehen eine riesige soziale Ungerechtigkeit, noch viel mehr, als wir uns das heute in Deutschland vielleicht vorstellen können, obwohl wir auch jammern auf hohem Niveau. Und auch im 21. Jahrhundert, noch nie wurden so viele Menschen wegen ihres Glaubens umgebracht, ihr seid mit Open Doors auch verbunden. Ihr wisst das auch, ihr beschäftigt euch damit. Wir sind nicht die Ersten, die in dieser Zwischenzeit immer wieder diese Fragen haben, regiert wirklich jemand? Ist ein Lied, ist schön gesungen, aber ist das denn wirklich so? Ist es bei euch im Alltag zu Hause, im Wohnzimmer, wenn ihr Nachrichten hört, Realität, Jesus regiert? Nächste Folie, da steht ein aus Philipper 2. Ich glaube, dass aus dem Grund auch solche Sachen im Neuen Testament festgeschrieben wurden, um uns die Gewissheit immer wieder zu geben, so ein Christushymnus. Jesus regiert, er ist der Name aller Namen, ihm ist alle Macht gegeben. Das heißt hier, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht, hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Philipper 2, Christushymnus geht noch viel weiter. Die Wahl ist gewonnen. Aber hier, man sieht das sehr schön, hat Gott gegeben. Das ist die Vergangenheit. Das ist das Ereignis der Geschichte, die wir an Weihnachten feiern. Gott wird Mensch, Fleisch, wie wir vorhin gehört haben, kommt in diese Welt, er besiegt den Satan, er ist auferstanden, das ist Fakt. Werden einmal anerkennen, ist Zukunft. Es wird so kommen, aber dazwischen, diese Zwischenzeit, da leben wir. Und da dürfen wir bekennen, gegen allen sichtbaren Dingen, Jesus regiert. Er ist souverän regiert. Sein Bekenntnis, das nicht immer auf der Erfahrung, die wir sehen, aufbaut, sondern auf der Realität, dass er gekommen ist und er den Namen bekommen hat und im Namen Jesu Rettung ist für alle Menschen, Vergebung, Versöhnung und eben nicht in dem, was wir sehen vor Ort. Der Tod ist besiegt, Jesus ist auferstanden. In Regierungszeiten ist manchmal so, wenn schon der neue Präsident gewählt ist, USA oder sonst wo, der alte aber noch herrscht oder noch in Amt ist, aber eigentlich nichts mehr machen kann, weil alles, was er macht, wird vom Neuen schon sofort wieder dagegen gesetzt, abgeschafft, dann nennt man das oft eine lame duck, so eine lahme Ente. Und wisst ihr, das ist der Teufel. Der Teufel ist ein lame duck, eine lahme Ente. Er hat die Wahl schon verloren, er ist besiegt von Jesus und er ist noch da. Aber er kann gar nichts mehr machen, denn der eigentliche Sieger ist der, der wiederkommen wird. Und der herrscht jetzt schon in dieser Zwischenzeit. Schon und noch nicht. Und in der nächsten Bild sehen wir ein Bild von einigen Gemeinden in der heutigen Türkei. Das sind diese bekannten Gemeinden in der Offenbarung, wo Briefe bekommen haben von Jesus selber. Johannes war auf Patmos hier verbannt gewesen wegen seines Glaubens. Ich habe letztens sogar gelesen, irgendwo, man hat ihn wahrscheinlich sogar sehr stark gefoltert. Weiß man auch nicht ganz genau, aber jedenfalls verbannt auf Patmos, weil er fest zu Jesus gehalten hat. Und dort darf er auf dieser Insel in der Gefangenschaft, wo er nicht schöne Weihnachtsbäume gesehen hat oder Glaskugeln angehängt hat, sondern richtig ihm nicht gut ging, darf er einen Blick hinter die Kulissen dieser Weltgeschichte werfen. Und dann möchte er uns mit hineinnehmen. Und diese Briefe an die Gemeinden sind Briefe auch an uns. Heute ist an Philadelphia im Hauskreis, sind ja einige hier von unserem Hauskreis, beschäftigen wir uns momentan so ein bisschen mit den Sendschreiben. Und wir merken, dass das hat für uns eine Relevanz. Ich will jetzt nicht auf die ganze Auslegungsgeschichte, eine Kirchengeschichte eingehen, sondern einfach ein Brief an eine Gemeinde im ersten Jahrhundert, die all diesen Gefahren ausgesetzt war, denen wir hier heute auch ausgesetzt sind. Und ich habe extra für euch eine ausgesucht, wo nichts geschimpft wird, sondern die nur gelobt wird. Ich dachte im Sängerwald, wollen wir ja nicht schimpfen hier. Man nimmt an, diese Gemeinden ist theoretisch die römischen Straßensysteme. Also man hätte so ein Postbote einige Wochen, vielleicht Monate gebraucht, um diese Briefe tatsächlich rumzukurven. Und die Gemeinden hätten sie dann, kam einer rein hier und dann wäre das vorgelesen worden und die hätten drauf gehört. Also von daher ist es auch so ein bisschen wie heute. Heute heißt es Alasche hier, Philadelphia, ist nicht mehr viel übrig. Ein paar alte sogenannte Johanneskirche, Church of St. John, sieht man hier. Aber damals war diese Gegend eine blühende Gegend. Hochkultur, wirtschaftlich, total offen, auch kulturell. Das waren die Leute, die das Leben geprägt haben. Dann würde man heute New York, Paris, London da ansiedeln. Es war nicht Provinz, sondern das war Highlight im Römischen. Und auch im okkulten Bereich. Wenn ihr in Apostelgeschichte lest, Ephesus, was da abgegangen ist, Tempel der Diana, eines der sieben Weltwunder. Also da ist richtig was abgegangen. Nicht, dass er denkt, es ist wie Meierhof oder sowas, sondern da war richtig was los. Und in diese Kultur, in diese Phase hinein sind kleine Gemeinden entstanden, die gegenkulturell gelebt haben. Die plötzlich gesagt haben, Jesus ist der, der herrscht. Gegen allem, was sie gesehen haben. Denn was sie gesehen haben, war kaum jemand. Die Masse hat ja nicht geglaubt. Es waren immer kleine Gemeinden, Hausgemeinden, die sich getroffen haben, die gebetet haben. Und an diese Gemeinden gibt's Briefe im Neuen Testament. Sie standen in der Gefahr, den Glauben aufzugeben. Schau dich doch mal um. Schau mal in Deutschland um. Wer ist überhaupt noch in der Kirche? Schau mal die Medien an, was alles gesagt wird oder sowas. Passt doch überhaupt nicht. Was können wir denn dagegen machen, gegen diese Macht der Mehrheit? Ist da irgendwas noch zu machen? Lasst uns doch lieber anpassen an die Gesellschaft. Lasst uns so leben wie alle anderen auch. Da haben wir viel weniger Probleme. Dann behalten wir unseren Arbeitsplatz. Dann kriegen wir genug Geld. Dann reicht die Rente. Und ab und zu treffen wir uns auch nochmal und singen ein bisschen. All diese Gefahren, die wir heute kennen, waren damals auch da. Und wisst ihr, wenn du nicht wie hier friedlich nach Sängerwald fährst und hier sitzt und wieder heimfährst und Mittag isst, sondern wenn du angegriffen wirst, wenn du eingesperrt wirst, wenn du nicht nur verlacht, sondern geprügelt und gefoltert wirst, weil du an Jesus glaubst, dann stellst du dir diese Frage schon eher. Soll ich nicht lieber aufgeben? Bisschen angepasster, nicht so laut von Jesus reden, weil das kommt vielleicht als Echo zurück in bösen Sachen. Und das ist eine Geschichte, die diese ersten Gemeinden in der Offenbarung erlebt haben. Und dieses letzte Buch der Bibel ist von deswegen ein Trostbrief vor allen Dingen, ganz real für die, die gelitten haben, die die Hoffnung verloren haben und die diesen Gefahren standen. Das ist nicht irgendeine Spekulation, was mal in 3000 Jahren geschieht oder sonst was, sondern lest das mal so als Brief an die, die genauso leben. Und wenn es dir heute so geht vielleicht, wenn du selber Zweifel hast, ist das denn alles noch richtig? Dann liest vielleicht mal so und hör zu, dass es für dich auch so ist. Dieses letzte Buch der Bibel, da spricht der König der Gemeinde direkt. Direkt und er macht Mut. Gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Ich regiere. Schaut hinter die Kulissen. Johannes darf das sehen und du darfst das glauben. Auch in dieser Zwischenzeit. Und deswegen ein paar Auszüge am Anfang, wie die Offenbarung anfängt. Da heißt es hier, Frieden von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als erster von den Toten auferstand, Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken des Himmels und alle werden ihn sehen, sogar die, die ihn durchbohrt haben. Wir haben dort einige Probleme auch mit den Juden, die die Christen am Anfang auch fast wieder auslöschen wollten. Die haben Jesus durchbohrt und die Römer haben ihn durchbohrt, der Hauptmann. Auch die werden ihn sehen. Das sind Verse gegen das, was jetzt sichtbar ist, aber in die eigentliche Realität, was kommen wird. Und dann sagt er, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr und Gott, der ist, der immer war und der noch kommen wird, der Allmächtige. Kannst nochmal klicken. Das ist Realität in dieser Zwischenzeit. Und das wird in der Offenbarung von Anfang an im ersten Kapitel gesagt. Und wir wollen heute diesen Text lesen, den Brief an die Gemeinde in Philadelphia. Und wir werden das so machen, wer es lesen kann, wenn es groß genug geschrieben ist, lasst uns mal aufstehen und das gemeinsam lesen. Wir versuchen das mal. Also ab Vers 7 geht das, Kapitel 3. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Leute, die lügen, indem sie sich Juden nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen. Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Amen. So, jetzt stellt euch vor, ihr seid in Philadelphia, kommt einer rein, und der Brief wird vorgelesen. Jetzt könnt ihr darüber überlegen, was heißt das jetzt für uns? Was will Jesus uns sagen? Philadelphia, ganz kurz nur, ist im 2. Jahrhundert vor Christus gegründet worden, nicht vom Frischkäse her, den gab es damals noch nicht. Philadelphia bedeutet ja Bruderliebe, auch nicht der Name, weil die Christen so nett waren, sondern da gab es einen Attalos Philadelphos, der hat wohl seinen Bruder irgendwie besondere Beziehungen gehabt und dann hat man zu seiner Ehre den Namen so gehabt. Fruchtbare Vulkanasche gab den Weingott Dionysos, Orgien, wilde Partys, man sagt einer der modernsten der damaligen 7 Städte, die diese Briefe bekommen haben. Tor zum Osten für diese Kultur, Weiterverbreitung. Und neben Smyrna, das ist auch ein anderer Ort, die einzige Gemeinde, die nicht mit irgendwas sozusagen beschuldigt wird oder wo angeklagt wird, was sie falsch macht, sondern eigentlich lauter gute Sachen. Und in dieser Gemeinde, deswegen wie Sänger Walter, dachte ich, das passt ja sehr gut für euch. Kannst du mal die nächste Folie? Da ist ein Bild am Anfang ganz deutlich, wo die Regierungsgewalt Jesu mit dem Bild der Schlüssel dargestellt wird. Schlüssel. Autoschlüssel. Die habe ich jetzt. Jetzt kann ich mit dem Auto fahren. Die Elke bleibt hier. Wenn sie Elke hätte, müsste ich aufpassen, dass sie nicht wegfährt und ich bleibe noch hier. Also wer der Schlüssel hat, hat immer das Sagen sozusagen. Auch zu Hause vielleicht. Die Schlüsselgewalt über Tod und Leben. Das ist auch in Offenbarung 1, Vers 18, wo Jesus sagt, ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Jesus macht das nochmal deutlich mit diesem Bild der Schlüssel, was im Orient auch nochmal ganz wichtig war. Der Schlüsselverwalter, das war einfach der Chef, der hat gesagt, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Der hat das Sagen gehabt. Er hat die Schlüssel Davids. Und damit will Jesus sagen, wer am Ende in die Ewigkeit eingeht, wer in das Reich Gottes eingeht, in das Reich Davids, das bestimme ich ganz alleine. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, abzappeln, fromm sein. Es geht darum, bleibst du bei mir, hältst du an meinen Namen fest. Ich habe alle Vollmacht. Und wisst ihr, bei dieser aufkommenden Christenverfolgung gegen diese Anschein sagt Jesus das hinein. Und wenn ich sage, Jesus regiert, dann ist das nicht nur ein Thema für Lobpreislieder, sondern da ist die Frage, was bedeutet denn das, wenn dieser Jesus regiert? Und da wollen wir auch heute ein paar Konsequenzen für unser Leben mal kurz bedenken. Der erste, er bringt mich sicher ans Ziel. Ein Riesentrost. Wenn Jesus regiert und du bei Jesus bist, der den Schlüssel hat, kannst du heute Morgen ganz sicher davon ausgehen, du kommst ganz gewiss ans Ziel. Diese Schlüssel Davids, das ist eine Stelle aus Jesaja 22, wo der Eliakim erwähnt wird, da wird der Tempelverwalter, der die Schlüssel da hatte, der Alte abgesetzt und Eliakim wird eingesetzt. Der hat jetzt die Schlüssel. Man könnte das so ein bisschen auf Jesus deuten, der den Satan abgesetzt hat. Satan hat nichts mehr zu sagen. Es geht jetzt nur noch drum, auf dieser ganzen Welt, bei 8 Milliarden Menschen, wer gehört zu diesem Jesus? Der kommt sicher ans Ziel. Denn Jesus entscheidet. Heute hat man zwar auch noch Autoschlüssel und ein paar so Sachen, aber viel öfter braucht man heute mit dem Computerwesen irgendwelche Schlüssel, Registrationsschlüssel, Nummern oder sonst was, sonst kannst du nichts machen. Du brauchst den richtigen Schlüssel, um ins Programm zu kommen, um überhaupt noch was arbeiten zu können, um ins Muscle. Und da gibt's so einen Master Key, Masterschlüssel, Chefschlüssel, und das ist Jesus an dieser Stelle. Und das sagt er denen. Es gibt ja diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Der ist nur bei Jesus wahr. Denn Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und deswegen auch das Ziel. Alles andere ist so ein bisschen asiatische Philosophie. Nach dem Motto, schauen wir mal, jeder geht so seines Weges gewiss. Nein, es gibt nur einen. Und das wird der Gemeinde in Sengewald, dem Werner, genauso gesagt wie denen im ersten Jahrhundert, die 99% Leute um sich herum hatten, die absolut nichts mit diesem Jesus anfangen wollten. Ja, die ihn sogar verfolgt haben, umgebracht haben. Ist eine Glaubenssache. Aber Jesus bringt mich sicher ans Ziel. Wisst ihr, manche sagen das ist ja arrogant. Ja, schau doch an, es gibt so viel Hindus, Moslems, das sind doch alles anständige Menschen, die wollen doch auch das Gute. Darum geht's gar nicht, dass auch ein Moslem wie in Australien jetzt einen Attentäter überwältigt, da muss man nichts Großes draus machen. Es gibt Menschen, die tun auch Gutes. Aber für die Ewigkeit gibt's nur einen Schlüssel. Und das ist nicht arrogant, sondern das ist der einzige Weg. Wenn du an eine Oase kommst in der Wüste, bist völlig verdurstet, schleppst dich, hast noch Sandkörner zwischen den Lippen und dann ist eine Oase und sagt, hey, hier ist das einzige Oase im Umkreis von 20 Kilometer, trink. Ah, von wegen die einzige Oase. Wer weiß, ob es nicht was anderes gibt. Das ist doch arrogant zu sagen, es ist die einzige Oase. Nee, du würdest trinken. Kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, da den anderen Arroganz vorzuwerfen. Und wenn Microsoft sagt, du musst auf Windows 11 umstellen, sonst kriegst du keine Updates mehr, dann machst du's. Aber bei Jesus denkst du, nee, das kann nicht sein. Da gibt's doch bestimmt auch noch andere. Ihr Lieben, im 21. Jahrhundert im Sengerwald, haltet daran fest, nur Jesus ist der einzige Schlüssel. Und das sind Sachen, die auch in unserer evangelikalen Welt immer wieder angefochten, angegriffen werden, weil Leute inzwischen lehren oder auch an Lehrausbildungsstätten unterwegs sind, die sagen, es kann ja nicht sein, dass nur wir Recht haben. Wir sind doch nicht so arrogant. In der Bibel finden wir das, was den Leuten der ersten Jahrhunderte in denselben Situationen gegen allen Anschein gesagt wird, nur Jesus hat den Schlüssel. Und wer sich sein Leben diesem Jesus anvertraut, und das darfst du, hoffentlich hast du das gemacht, wenn du heute hier bist, so felsenfest weißt, mein Leben gehört diesem Jesus, dann hast du das Ziel schon erreicht in deinem Herzen. Du wirst ankommen in der Ewigkeit. Du hast ewiges Leben schon jetzt. Und wisst ihr, was ist das für eine Gewissheit? Was ist das für ein Unterschied für Menschen, die im Sterben liegen, wo wissen, es wird nicht mehr lange gehen, aber ich weiß, wo ich hingehe. Die Ewigkeit ist mein Zuhause, haben wir vor ein paar Wochen vielleicht gesungen am Ewigkeitssonntag. Und das ist in der Adventszeit ganz genauso. Weißt du das für dein Leben? Ganz, ganz sicher, egal was kommt, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Denn nicht, ich habe ja ganz gut gelebt, sondern ich bin bei Jesus. Ich habe festgehalten an ihm. Und ich weiß, es ist der, der den Schlüssel hat und aufsperrt und mich reinlässt. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil er mich liebt, weil ich bei ihm geblieben habe. Das ist einfach mein Tipp. Merk dir, ein Tipp für heute, wenn du alles vergisst, bleib bei dem, der den Schlüssel hat. Also das aus dem Gottesdienst mitnehmen, bleib bei dem, der den Schlüssel hat. Das gilt nicht nur fürs Heimfahren beim Auto, sondern auch für dein Leben mit Jesus. Bleib bei dem, der den Schlüssel hat. Alles andere wird dir nicht helfen. Gewissheit des Heils. Und was ist das für eine Hoffnung für Menschen, die das heute nicht erleben? Ihr kennt alle wahrscheinlich Leute, denen geht's schlecht. Wahrscheinlich schlechter als jetzt uns, die wir hier sitzen. Und die sagen, womit habe ich das verdient? Warum ich? Warum mein Kind? Warum meine Schwester? Warum meine Eltern? Und du kannst ihnen keine Lösungen geben. Du kannst am Ende nur sagen, bist du bei Jesus? Ist dein Bruder, deine Schwester, dein Kind bei Jesus? Darum geht's, das jetzt zu ergreifen. Dann wirst du in die Ewigkeit kommen und dann wirst du eine andere Perspektive auch auf die jetzige Zeit haben. Und es sind keine einfachen Worte, ich weiß, wovon ich spreche, wenn es Leuten richtig schlecht geht und du denkst, da kann sich nichts mehr ändern im Leben. Es ist einfach verpfuscht gegen die Wand gefahren. Auch diese Menschen dürfen noch Ja zu Jesus sagen. Und dann wird ihr Leben nicht komplett anders und die Krankheit geht nicht sofort weg. Aber sie werden das Ziel, warum wir hier auf dieser Erde leben, diese 80, 90, 70, wie viele Jahre, erreichen, weil Jesus den Schlüssel hat und aufsperrt und reinlässt. Und kein anderer hat da was dagegen zu sagen. Bleib bei dem, der den Schlüssel hat, bei Jesus. Er bringt dich sicher ans Ziel. Nächster Gedanke. Wer sein Leben Jesus anvertraut, kann den Angriffen des Feindes und den Herausforderungen des Lebens standhalten. Wir sind alle in der Gefahr, Kompromisse zu machen, nachzugeben, den einfacheren Weg zu gehen, weniger Kraft zu investieren für den Glauben, weniger Zeugnis zu sagen. Es kommen Herausforderungen, wir sind alle mit im deutschen System und wissen nicht, wie Gesundheitsrente, wie das alles sich weiterentwickelt, Christen oder nicht Christen. Aber wenn du weißt, worum es geht und du hast dein Leben Jesus anvertraut, bist du diesen Herausforderungen gewachsen. Und wenn auch die Verfolgung kommt, in den letzten Jahrzehnten hat sich das erstaunlicherweise in vielen Gebieten dieser Welt dargestellt. Ich weiß, in Indonesien zum Beispiel, als die Verfolgung gegen Christen am stärksten war, als Dörfer und Kirchen abgebrannt worden sind, ist die Gemeinde Jesu gewachsen. Deswegen will ich nicht sagen, hoffentlich kommt Verfolgung nach Deutschland und wir werden alle eingesperrt und müssen unseren Glauben wirklich dann bezahlen. Aber es ist Fakt, dass da, wo die Gemeinde Jesu verfolgt wird, wo sie vernichtet werden soll, Leute entdecken, um was es eigentlich geht im Leben. Und ich glaube, da haben wir einen großen Schleier, vielleicht auch so einen Weihnachtskultschleier bei uns im deutschen System, im christlichen System, dass wir denken, es muss immer irgendwo so weitergehen. Bereiten wir uns darauf vor, dass es auch mal anders werden kann. Und sind wir dann nicht enttäuscht, sondern vertrauen wir unser Leben Jesus an. Und wenn du vielleicht persönlich vielleicht angegriffen wirst, in deiner Familie, wenn Leute da sind, die dich verspotten, auslächeln, dann halt bei Jesus fest, bete für diese anderen Menschen. Es ist seine Kraft, die mich hält. Ich brauche keine Angst zu haben. Jesus sagt, die werde ich auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Das sagt er der Gemeinde im ersten Jahrhundert, und wenn wir die Briefe lesen, ist alles schon angedeutet, was wir heute auch so sehen. Und manche sagen, ja, heute ist ja klar, es wird noch mehr, aber wir haben auch noch mehr Information. Es nimmt zu, es ist nie weniger geworden. Die Versuchung ist heute sich sehr leicht vorzustellen, wie man digital mit KI und alles den ganzen Weltkreis in kürzester Zeit umlenken kann. Das ist heute viel mehr vorstellbar als vielleicht zu der damaligen Zeit. Aber damals galt es auch schon. Und das sagt dieser Jesus, der regiert, Herrscher über alle Herren. Ich halte zu dir. Ich werde dich bewahren, wenn diese große Versuchung über diese Welt kommt. Jesus schützt diese Gemeinde vor diesen Prüfungen. Nicht, weil die Gemeinde so aktiv ist und jeden Tag 3 Veranstaltungen organisiert, sondern weil sie sich einfach zu Jesus hält, weil sie festgehalten hat an diesem Bekenntnis. Jesus, du bist der Schlüssel für uns, du bist der Herr. Das ist übrigens genauso in Smyrna, die haben nicht große Aktionen gemacht, auch Philadelphia. Du hast nicht mal viel Kraft, wird da gesagt. Andere haben mehr gemacht, aber die Herzen waren weiter weg von diesem Jesus. Und das hat mich erinnert an einen weiteren Vers, genau, Michael hat es schon eingeblendet, 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen. Punkt. Wäre falsch. Komma. Die eure Kraft übersteigt. Das ist wichtig. Kein Punkt, sondern ein Komma. Keine Prüfung, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Auch das sind Worte, die wir auswendig lernen dürfen, die wir in unseren Herzen haben können, wenn wir in solchen Situationen sind. Können wir uns nicht auf das Sichtbare berufen, sondern auf das, was die Wahrheit ist, was wir in Gottes Wort haben. Tipp, bleib bei dem, der die Schlüssel hat, in jeder Krise. Und nächster ist noch 2 Gedanken. Wer sein Leben Jesus anvertraut, wird bewahrt vor dem Bösen. Jesus betet für seine Freunde in Johannes 17, ich bitte dich nicht, Vater, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Was ist das Böse? Ist es Krankheit, Tod, Unfall? Nein, das Böse ist, wenn du Jesus, der den Schlüssel hast, absagst und weggehst von ihm und nicht mehr vertraust, dass er dein Leben bewahren wird bis zum Ende. Hans-Peter Reuer war hier in der Gegend oft unterwegs, Pfingsttagung bei Geroldsgrün oder sonst was. Ja, da hat er einen Unfall einfach bei seinem Hobby, kann man so sagen, Gleitschirm oder sonst was. Leute sterben an Krebs. Wir haben auch im Weg Missionare, die umgebracht worden sind in den letzten 15 Jahren, 2, Türkei und Jemen. Gott packt weder mich noch unsere Missionare, noch Jens, noch irgendjemand in einen Wattepausch. Und du gehst so durchs Leben, so eine Riesenstoßstange und nichts passiert. Das ist ein falsches Bild. Aber Gott bewahrt dich davor, dem abzusagen, der die Schlüssel für die Ewigkeit hat. Einfach aufzugeben, dein Glauben. Und das haben die Leute in Philadelphia eben nicht gemacht. Jesus bringt mich sicher ans Ziel, das ist in Philipper 1, Vers 6, diese Zusage, wo Paulus schreibt, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Es ist immer dieser Tag vor Augen, an dem Jesus wiederkommt. Jetzt ist Zwischenzeit. Alles ist schon fertig. Der Teufel ist ein lame duck. Wir sehen aber jetzt vieles noch, was er doch anrichten kann. Aber schaut auf das, was kommt und sei gewiss, der, der angefangen hat, wenn du angefangen hast, einmal in deinem Leben, ja, Jesus, ich will zu dir gehören, dann wird er dich begleiten bis zum Ziel. Und diese Prüfungen und das Schwere und das, was du nicht verstehst, sind Gelegenheiten, wo dein Glaube sich vertieft, wo er nicht so ein oberflächlicher Happy-Clappy-Glaube wird, sondern wo du tiefer mit Jesus gehst und wo du auch sein Leiden an und mit dieser Welt besser verstehen wirst, weil du selber da drin bist. Das ist die Blickrichtung des Neuen Testamentes. Das Ziel ist wichtig, ob du nach Hamburg in der ersten Klasse reist oder auf Holzbänken oder sogar stehen musst im Zug, ist nicht wichtig. Nach Hamburg musst du kommen. Wenn du dafür statt nach Hamburg nach München in der ersten Klasse sitzt, bist du falsch, auch wenn es sehr bequem ist. Und das ist die Blickrichtung der Bibel, das Ziel. Und das haben wir am 4. Advent, 4 Kerzen hier auf euren schönen Adventskalender, dass es bald kommen wird. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren, sagt Johannes in Johannes 12. Paulus hat den Siegeskranz vor Augen, hat sich das vorgestellt, wenn Jesus wiederkommt. Du darfst den Flur hier vorlaufen, dann kriegst du den Siegeskranz raus, wie beim alpinen Skisport aufs Stöckerl, erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Das war das, was Paulus durchgetragen hat. Und kaum einer ist wie er mehr gefoltert worden, umgebracht worden, verleumdet worden, verlacht worden als Idiot oder sonst was. Er hat das alles durchgemacht und er hat auf Jesus geschaut. Und das sagt uns Gottes Geist auch heute im Sängerwald, genauso wie in Philippi. Philippi war ein Erdbebengebiet, es ist zerstört worden, ist mehrmals aufgebaut worden, auch in der Zeit damals. Und deswegen ist dieses Bild von der Säule im Tempel auch noch was, wo das nochmal diese Festigkeit ausdrücken soll. Ganz sicher, ganz fest wird Gott dich belohnen, wenn du zu Jesus hältst. Es gibt nichts Sicheres in dem Erdbebengebiet als so eine festgebaute Säule. Und das ist das, was Jesus sagt. Deswegen zusammenfassend nochmal ganz kurz diese Punkte. Jesus regiert, nächste Folie, zu merken, wer sein Leben Jesus anvertraut. Und nochmal, hast du das gemacht mit ganzem Herzen? Hast Gewissheit des ewigen Lebens? Kann den Angriffen des Feindes, den Herausforderungen des Lebens standhalten? Wird bewahrt vor dem Bösen und wird von Gott, dem Vater, geehrt? Ihr Lieben, das ist unsere Perspektive in dieser Zwischenzeit. Und nicht das Sorgen und wird's denn werden und was alles an Kleinigkeiten in unser Leben oft so einbricht und so viel Platz beansprucht in unserem Alltag. Diese Perspektive. Für uns als Weg, wo wir für Jahre um die richtigen Mitarbeiter beten, jeder, der ein Spendenprojekt leitet, und mir das wird's denn reichen. Viele, viele Sorgen umgeben uns in dieser Welt. Und ihr alle seid mit Sachen beschäftigt, die richtig auch schwer sind. Vertraut doch darauf, dass dieser Jesus euch durchbringt, dass es ans Ziel geht. Lasst nicht nach. Und diese Freude, von der wir auch hören, die soll uns prägen. Ich komme bald, sagt Jesus in Vers 11. Lüge oder Irrtum, ja, sind schon 2000 Jahre vorbei. Aber du musst nicht nur warten, bis jemand kommt, du kannst dich auch aufmachen, zu jemandem zu gehen. Und wie wir es am Anfang auch gehört haben, Jesus zu begegnen. Wie soll ich dich empfangen, haben wir gesungen. Das ist etwas, wo wir selber unsere Herzen öffnen können. Und plötzlich merke ich ja, Jesus ist ja bald gekommen, weil ich mein Herz aufgemacht habe. Und dann wird auch die sichtbare Wiederkunft noch realer in meinem Leben. Hast du das Ticket für die Ewigkeit? Jetzt ist alles noch Vorprogramm, wie im Kino, Werbung, irgendwas läuft hier ab. Der Hauptfilm kommt erst noch. Der startet dann, wenn Jesus wiederkommt. Dann geht's an. Hast du das Ticket dafür schon gelöst? Das ist die Frage, die wir selber beantworten können oder die wir anderen auch stellen können. Und noch zwei kurze Gedanken. Wenn Jesus regiert, dann habe ich einen Zugang zur Regierung. Ich kann Petitionen einbringen. Ich darf alles, was mein Herz bewegt, ihm bringen. Die Frage ist, mache ich es denn überhaupt noch? Sage ich einfach, ja, das Leben läuft so ab, die Gesellschaft läuft so ab, die Regierung in Deutschland läuft so ab, die Christen werden halt immer schlechter und schlimmer und lauer. Oder betest du mit einem Einsatz, betest du hier zusammen mit anderen, damit Jesus hier auch schon Menschen wieder zu sich zieht, damit in Erdbebengebieten Leuten geholfen wird, damit Krankheiten richtig erforscht werden. Ihr wisst ja, Christen und Nichtchristen, wir leben in dieser Zwischenzeit ganz genauso in den ganzen Umständen. Aber wir haben einen Zugang zur Regierung. Wir dürfen Fürbitte als Petitionen begreifen, die tatsächlich etwas bewirken. Gott wird wissen, was er damit macht. Aber gerade in der Offenbarung heißt es, diese Gebete kommen wie so Rauchwerk in den Tempel Gottes. Er nimmt das alles wahr, was du persönlich betest. Für deine eigene Situation, für Menschen und deine Umgebung, für Krankheiten und für alles Mögliche. Und wisst ihr, das ist etwas, was wir haben als Fürbitte. Diese ersten Christen hätten in manchen Situationen auch auf Gewalt mit Gegengewalt reagieren können. Auch in verfolgten Gebieten in Indonesien oder in Afrika, Nigeria, wo Kirchen abgebrannt werden, da könntest du auch mit Gegengewalt reagieren. Das ist ein starkes Zeugnis, wenn das nicht passiert. Und du denkst, ja, soll ich da noch die andere Wange hinhalten? Ist das nicht ungerecht? Aber Menschen, die sehen, wie wir reagieren, dass wir nicht unser Recht einfordern, sondern die Anliegen an die Regierung weitergeben. Das ist Fürbitte. Die merken, die haben etwas, was wir nicht haben. Und das ist ein starkes Zeugnis und wir dürfen daran festhalten. Jetzt gerade die letzten Tage oder Wochen, unsere öffentlich-rechtlichen ARD haben mehrere Sendungen, sogenannte Dokumentationen, ziemlich gefiltert gegen Christen. So ein bisschen unterschwellig, dass wir gefährlich sind oder so ungefähr. Und natürlich kann man da schreiben, das ist sachlich nicht richtig oder sowas. Habe ich auch gemacht, Facebook und andere Sachen. Aber wir müssen nicht die Leute vernichten und auch sagen, was sie alles nur falsch machen und uns dagegen kämpfen, sondern wir dürfen dafür beten, dass auch diese Leute, die offensichtlich noch nicht Jesus kennen, ihn finden. Das sind andere Arten und Weisen. Wir müssen nicht mit denselben Worten reagieren. Das sind Dinge, weil wir einen Zugang zur Regierung haben, dürfen wir die Dinge weiterleiten. Und in Philadelphia waren ja diese sogenannten Juden, wie Johannes schreibt, hier ein großes Problem. Die wollten, dass die alten Gesetze wieder eingeführt werden. Die wollten, dass die Christen nicht einfach ihre Sekte an Jesus glauben, sondern dass die klein gehalten werden, vernichtet werden. Die hatten wohl einige Probleme, gerade scheinbar in diesen Gebieten, in den meisten Gemeinden wird das genannt. Und in Vers 9, das ist mir nochmal ganz stark aufgefallen, was sollen diese Leute erkennen? Sie sollen erkennen, wie sehr ich dich liebe. Sie sollen nicht erkennen, wie schlagfertig du bist oder wie du reden kannst oder was für Argumente du hast oder wie du deine Macht umsetzt, sondern diese Feinde der Gemeinde, die Feinde Christi, sollen sehen, wie sehr Jesus seine Gemeinde liebt, wie sehr er jeden Einzelnen von uns liebt. Wie kann er das sehen? Zum Beispiel, indem ich nicht Gleiches mit Gleichem vergelte, indem ich das lebe, was Paulus in vielen anderen Briefen auch immer wieder beschreibt, für andere da bin und so weiter. Und dann heißt es hier, dass Jesus selber Menschen, die vorher Feinde waren, führen wird zur Gemeinde. Ich werde einige von denen zu euch bringen und sie sollen erkennen, wie sehr ich euch liebe. Das heißt, wenn wir beten für Menschen, dürfen wir davon ausgehen, das ist ja das größte Anliegen von Jesus selber, dass er will, dass Menschen gerettet werden. Dass er will, dass Menschen dazukommen. Und deswegen ist Fürbitte, gerade auch in der Evangelisation, das Allerwichtigste, was wir tun können. Programme, Technik, tolle Sachen, die wir anbieten, gut. Aber das ist es nicht. Jesus selber bringt diese Menschen, die sich erst verfeindet haben, zur Umkehr, zur Gemeinde. Und plötzlich entdecken die Liebe Jesu. Nicht wegen uns, sondern weil sie Jesus entdecken, wie sehr er uns liebt. Und das entdecken Menschen in Gemeinden, die nicht perfekt sind. Das entdecken Menschen in Gemeinden, wo sie denken, oh, die sind ja auch normal aus, die machen ja auch Fehler, aber die haben Hoffnung. Die haben wohl jemand, der ihnen Wert gibt, der ihnen liebt. Wenn du in so einer Supergemeinde bist, dann denkst du, ja, die sind toll, da möchte ich auch hin, weil es alles so super ist. Und es ist eine Chance, wenn wir Leute auch in unser Versagen reinschauen lassen, in unsere Schwächen und Fehler reinschauen lassen und sagen, ja, aber ich habe jemanden, dem ich das alles bringen kann. Ich bin nicht besser. Das öffnet Herzen mehr als Perfektion. Und das ist auch gerade eine Chance von Kleingemeinden, weil es da auch viel persönlicher zugeht, weil man auch viel offener auch miteinander reden kann. Das ist das, was hier Johannes oder Jesus durch Johannes der Gemeinde in Philadelphia sagen wird. Ihr müsst euch nicht eine Strategie ausdenken, wie ihr alles rettet im Frankenwald. Betet dafür und ich selber schließe die Herzen dieser Menschen auf und werden kommen und die werden der Gemeinde sich anschließen. Macht das, lasst da nicht nach. Nächste Folie ist, ich bin im Kleinen treu und das ist schon das Letzte. Neben dieser Fürbitte heißt es auch, wenn Jesus regiert, bin ich im Kleinen treu. Ich weiß alles, was du tust, heißt es hier. Psalm 139, ja, wohin ich auch gehe, du bist immer schon da, diese Gedanken. Für die einen ist es ein Trost, wenn du an einer Stelle bist, wo du dich einbringst und nichts vorangeht. An einer Stelle in deiner Arbeit, wo alle gegen dich sind und du nur Frust erlebst. Und weißt, Jesus ist auch da und er sieht mein Herz. Was für ein Trost. Aber für die anderen ist es vielleicht auch, sich zu schämen. Weil Jesus sieht alles, kann man auch sagen. Es kommt auf dein Herz drauf an. Deswegen erinnert uns Jesus auch in diesem Brief an die Gemeinde in Philadelphia, auf ihn zu schauen. Die Gemeinde in Philadelphia hat keine Bäume ausgerissen. Musste sie auch nicht. Ich meine, ihr habt ja einige Bäume weniger außenrum. Ihr müsst keine Bäume ausreißen. du hast eine kleine Kraft, du bist nicht stark, wird ihr gesagt. Weiß nicht, ob das schön ist für eine Gemeinde, aber es ist die Realität manchmal in unserer heutigen Zeit. Aber wer weiß, dass Jesus regiert, der schaut nicht drauf, wie glänzend alles ist, sondern da wirst du deinen Dienst, wo auch immer du bist, ob du das Klo putzt oder ob du predigst oder ob du einen Besuch machst bei jemand, für Jesus machen und vorbereiten. Denn er ist der, der regiert und der zu dir steht und der mit dir mitgeht. Also nicht weniger machen, bloß weil es weniger Leute sind oder weil es nur ein Mensch ist, den ich besuche, sondern mit ganzem Herzen, weil du machst es für den, der regiert und der, der alles sieht und der immer bei dir ist. Jedes kleine Ding, das du tust, weiß Jesus. Und deswegen ist es eine ganz andere Sache, wenn du mit ihm dahin gehst, im Kleinen treu zu sein. Deinen Namen, Jesu Namen nicht zu verleugnen, also zu diesen christlichen Werten auch heute stehen, auch wenn die Medien alles andere propagieren und auch in manchen Kirchen das inzwischen so ist, sondern wie im Psalm 73, dennoch bleibe ich stets bei dir. Das wird der Gemeinde in Philadelphia gesagt. Ich weiß doch, du hast eine kleine Kraft. Halt weiter fest. Du musst nicht Bäume ausreißen. Bleib weiter bei mir. Verleugne mich nicht. Halt meinen Namen fest. Lies weiter in deiner Bibel. Bete weiter für Menschen. Du machst es richtig. Du bist auf dem richtigen Weg. Ich bin der, der Menschen verändert, Herzen aufschließt, der am Ende auch diese Weltgeschichte regiert und zum Ende bringt. Also, die Gemeinde in Philadelphia, wie wir, bekommt einen Blick hinter die Kulissen und darf Jesus sehen. Sie darf sich darauf ausrichten, wann der Hauptfilm beginnt und das Ticket jetzt schon lösen und darf festhalten, in dieser Zwischenzeit, Jesus regiert schon. Und deswegen die letzte Folie. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Er bringt mich sicher ans Ziel. Er hat den Schlüssel. Wenn er zuschließt, ist zu. Wenn er aufschließt, ist auf. Brauche ich Trost und Gewissheit? Habe ich Trost und Gewissheit? Das ist was, wo jeder persönlich beantworten kann. Habe ich diesen Trost? Ich bin bei Jesus. Die Zwischenzeit ist fürchterlich in manchen, aber ich weiß, wer mir aufgesperrt hat. Und da kann auch die Freude herkommen. Trotz allen Dingen, in dir ist Freude, in allem Leide, komm daher, weil ich weiß, wo ich hingehe. Darf ihm meine Anliegen bringen. Wir haben Zugang zur Regierung, können Petitionen eingeben für die Dinge, die mich betreffen. Und ich weiß, die Regierung wird es richtig machen. So, wie es für mich am besten ist. Die löst nicht alles so, wie ich mir das gern wünsche, aber sie wird es so lösen, wie es für mich am besten ist. Daran darf ich festhalten, denn das Ende steht schon fest. Und der Satan kann noch als Lame Duck ein paar Sachen sagen, aber er hat keinerlei Macht mehr, irgendwas umzusetzen. Die ist ihm schon genommen worden. Er ist nur noch da, um uns ein bisschen zu ärgern. Ich bin im Kleinen treu, lebe ich meine Beziehung zu Jesus so, dass ich jederzeit mich freuen würde, wenn er heute wiederkommen würde. Heute Nachmittag. Ja, unsere Kinder kommen heute teilweise, wollen wir schon gern nochmal sehen. Wir wissen es nicht. Wir würden sie dann auch in der Ewigkeit sehen. Das sind Fragen. Ich würde euch am Ausgang so einen Zettel da hinlegen, so ein grünes Blättchen. Da sind einfach ein paar Gedanken nochmal drauf, weil es ja immer so viel ist, dass man sich nicht merken kann. Und ich wünsche uns und euch das, dass wir in dieser Zwischenzeit hinter die Kulissen schauen und dass wir bei dem bleiben, der den Schlüssel hat. Amen.